streets are full of strangers. All the news at home you read, more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am?
Joni Mitchell, California.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Zweite Folge heute aus dem Roman Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Bark, gelesen von Sonja Beißwenger. Marigold, genannt Bilge, lebt mit ihrem Vater in einem Jugendinternat im Nordosten Englands. Er ist ja der Hausmeister und Lehrer. Bilges Mutter ist bei der Geburt gestorben. Die Schule, ja, nicht viel los, altmodisch, traditionell. Sie spielt mit ihrem Vater Schach. Verbringen die Abende außerdem zusammen mit den skurrilen alten Freunden des Vaters, Uncle Hastings Benson, genannt H.B., und auch Bleistift, sowie seinem dicken Freund, dem zahnlosen Puffy. Und dann ist da noch die Hausmutter Paula, die Mutter aller kleinen Jungen im Internat, und die Mutter von Bilge.
Ich hatte aber nie den Eindruck, dass Paula mich für sonderlich wichtig hielt. Eher im Gegenteil. Sie hatte keine Lieblinge. Sie strahlte eine unwiderrufliche Gerechtigkeit aus. Und obwohl man spürte, dass ihre Hingabe und Gefühle tief und wahrhaftig waren, zeigte sie keinerlei Bereitschaft, darüber zu reden. Zumindest nicht, was die liebenden Empfindungen anging. Egal, wer vor ihr stand, der lächerliche Terrapin, der freundliche Bokes oder der wundervoll göttliche und himmlische Jack Rose, Held der Schule, sie behandelte alle Jungen gleich. Mir begegnete sie von Anfang an mit ruhiger und unerschütterlicher Fürsorglichkeit, die mich einhüllte wie ein Mantel. Sie hat mich nie übermäßig behütet oder bewacht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich seit meiner Babyzeit jemals geküsst oder umarmt hätte. Jeden Abend meines Lebens hat sie mich ins Bett gebracht. Und als ich die Masern oder Windpocken hatte, durfte ich drüben bei ihr auf der Jungenseite liegen. Und ich wusste mit absoluter Sicherheit, dass sie immer in Rufweite wäre. Sie hat aber nie versucht, mich zu bemuttern. Paula hat kein weiches Herz. Sie kann Rührseligkeit jedweder Art nicht ausstehen und sagt immer und immer wieder, es ist ihr Diktum, ihr ungeschriebenes Gesetz, verzichte auf Selbstmitleid. Trotzdem kann man ihr alles erzählen. Sie ist nie schockiert. Sie ist nie überrascht. Sie akzeptiert und akzeptiert und akzeptiert. Puffy Coleman verliebt sich immer wieder in die ganz kleinen Jungen. Naja, er tut ihnen ja nichts. Der liebe Uncle Edmund H.B. Bleistift klettert Leitern hinauf und weint aus Liebe um alles auch nur annähernd Weibliche. Weiß der Kuckuck, er ist nun mal ein Romantiker. Einer der Jungen betrinkt sich im Lobster Inn besinnungslos, nachdem er durch die Prüfung gerasselt ist. Er soll seinen Rausch ausschlafen, sich bedauern lassen und sie Weihnachten nachschreiben. Und sie fand es nie in irgendeiner Form abstrus, dass ich mit 10 noch immer nicht lesen konnte. »Wenn die Augen in Ordnung sind«, sagte sie, »und dafür haben wir ja jetzt gesorgt, kommt das Lesen von ganz allein. Ich halte ganz und gar nichts von diesen psychologischen Quacksalbern und IQs und weiß der Kuckuck was.« Und das Lesen kam wirklich von allein. Am Ende kam es. Und niemals, niemals vermittelte mir Paula den Eindruck, dass ich hässlich sei. Und als ich mal was in diese Richtung fallen ließ, ging sie in die Luft wie eine Bombe. »Nicht mit mir, mein Liebchen, nicht mit mir«, erklärte sie und polterte und klapperte mit der Nähmaschine. »Ich hab keine Freunde«, jammerte ich. Das war kurz nach den Masern, ich war sehr schlecht drauf.
»Selber schuld?«
»Alle hassen mich.«
»Nun bild dir mal bloß nichts ein.«
»Himmel, hilf, das Ding ist ja völlig hinüber.« »Kein Wunder, wenn du sie auf den Boden fallen lässt. Das war die Nähmaschine meiner Mutter«, sagte ich. Ich weiß noch, dass mir dieser Satz Genugtuung verschaffte. Ich betonte jedes Wort einzeln. Mein Vater hat sie meiner Mutter geschenkt. Sie hat sie immer geliebt.
Zu dumm, dass sie sie nicht öfter benutzt hat. Ich sag ja nur, als ich hierher kam, warst du nackter Wurm in einem lumpigen Fetzendecke. Es war nicht ein einziger Strampler für dich im Haus.
Sie war nicht von dieser Welt.
Dann ist sie da, wo sie ist, ja bestens aufgehoben.
Paula!
Verzichte auf Selbstmitleid,
wetterte sie mit leuchtenden Augen und schön wie der Tag.
Verzichte auf!
Ich hab keine Mutter, ich kann nicht lesen, ich bin Hess.
Du kannst genauso gut lesen wie alle anderen. Du bist ein Zahlengenie. Du kannst schwierige Stücke nach Gehör spielen und beim Schach mit deinem Vater mithalten. Und außerdem
bin ich hässlich,
hast du wunderschöne Haut und Hände und Haare.
Ach, Paula, meine Haare sind schrecklich. Sie sind kraus, sie sind fluoreszierend. Man kriegt Migräne davon. Alle lachen über mich.
Abwarten, sagte Paula feierlich wie ein Orakel. Stach sich mit der Nähmaschinennadel in den kleinen Finger und schrie wie am Spieß.
Ich bin verwundet, ich blute, die Nadel steckt fest.
Nachdem sie sich selbst gerettet hatte, fügte sie hinzu. Du bist das beste Mädchen auf der Welt. Du bist die beste Freundin auf der Welt.
Du meine auch, glaube ich, sagte ich. Und wir sahen uns in die Augen, ohne Quatsch. Dann sagte ich, so gesehen bist du meine einzige Freundin. Und umgekehrt. Wir haben sonst niemanden.
Das ist wahr, sagte Paula, ballte ihre Hand zur Faust und setzte sich auf den schmerzenden Finger. Ein gottverlassenes, einsames Nest ist das.
Warum bist du dann hier geblieben?
Womit wir wieder am Anfang wären. Diese Gespräche mit Paula fanden immer donnerstagabends statt. Und zwar seit Adam und Eva, wie unsere Mrs. Dingse sagten, weil Donnerstag der Tag war, an dem Vater abends Besuch empfing. Er machte das seit Vorkriegszeiten, sogar als er noch unverheiratet war. Und es kamen immer dieselben Besucher. Ein oder zwei, niemals mehr als drei ältere Lehrer. Onkel Bleistift und Puffy Coleman verstanden sich von selbst. Und der dritte im Bunde war meist ein Amalgam aus Spinnweben und Staub und hörte auf den Namen Old Price. Jeden Donnerstag während der Schulzeit kamen diese Leute gegen 19.30 Uhr angekrochen wie greise, heimkehrende Schnecken. Wenn es nicht allzu kalt ist, schälen sie sich im Flur aus Bekleidung, lassen Gehstöcke, Uncle H.B. besitzt einen Sitzstock, in den Flurständer fallen und schlurfen missmutig ins Arbeitszimmer. Paula bringt ihnen Kaffee und Gläser und Vater schließt langsam sein unterstes Schreibtischfach auf und holt eine Flasche Wein hervor, die er lange nach Ankunft der Gäste erst öffnet. Und wahrscheinlich nur dank des sehr bestimmten Einschreitens Uncle H.B.'s, der oft auch noch einen eigenen Flachmann dabei hat, was Vater bestimmt noch nie bemerkt hat. Während die Minuten nach dem Kaffee lang werden, schiebt Uncle H.B. seinen Flachmann nach hierhin und dorthin und rückt ihn an sehr auffällige Stellen, weil er ein guter Mensch ist, Feigheit jeder Art hasst und an unverblümte Ehrlichkeit glaubt, was menschliche Schwächen angeht. Ich trinke, sagt er, aber niemals heimlich.
Und er wirft einen finsteren Blick in die Runde, als würden alle anderen in ihrem Kleiderschrank Schnaps brennen. Auch mein Vater trinkt nicht heimlich. Und ich bin mir sicher, dasselbe gilt für Puffy. Nur jede Menge Gingerbier mit den Jungen. Und wenn Old Price mehr als zwei Schlucke trinken würde, ginge er in einer kleinen Rauchfahne auf. Ich frage mich oft, wie es dazu kam, dass Vater traditionell den Wein besorgt und warum von ihm erwartet wird, dass er jede Woche eine Flasche Rosie, wie Paula sagt, zur Verfügung stellt, wo er selbst den üblichen leiblichen Genüssen so wenig zugetan zu sein scheint. Von alleine käme er nie weiter als zum rein mechanischen Beäugen der Flasche. Und dem Lüften von Schulheften, alten Teekannen und ein bis zwei Socken auf der Suche nach dem Öffner. Um letztendlich dazustehen wie der Priester bei der Messe, versonnen die Flasche gegen das Licht zu halten und in das Rosa des Weins zu schauen oder in das beunruhigend sexy Gesicht der Primavera über dem Kamin. Schließlich nimmt ihm Onkel Bleistift, der weder Farbe noch Botticelli bemerkt, die Flasche ab schnuppert daran, beschwert sich darüber und schenkt ein. Dann nimmt Paula das Tablett und geht und die vier sitzen da bis 22:30. Als ich klein war, durfte ich manchmal ein bisschen dabei sein. Naja, dürfen ist übertrieben, ich hab's einfach gemacht. Sie schienen mich nicht wahrzunehmen und ich habe viel gelernt. Mit 4 oder 5 saß ich ewig unter dem Schreibtisch und spielte mit den alten Schuhen, die mein Vater dort anhäufte. Es waren freundliche Schuhe, mit Namen, und wir führten schöne, lange Privatgespräche, bevor Paula herabfuhr wie eine Walküre. »Darf ich kurz stören, die Herren? Sie ist hier und kommt da jetzt raus, aber Dalli. Unter diesem Schreibtisch. Ja, ich habe die ganze Schule abgesucht. Sollten sich was schämen? Das Kind muss doch noch wachsen. 5 Jahre alt und es ist nach 8. Nee, lassen Sie mal, Mr. Hastings. Passen Sie lieber auf Ihren Flachmann auf, der fällt gleich runter.« Und sie packte mich mit beiden Armen, hob mich hoch und schwang mich über sämtliche Köpfe hinweg durch die Luft. Und ich brüllte. »Ich bin nicht müde! Ich mach hier was! Du bist nicht nett, Paula!« und so weiter. Und ich schlenkerte mit einem Schnürschuh, der Heim und Herd niemals wiedersehen würde. Irgendwann passte ich nicht mehr unter den Schreibtisch. Und außerdem roch es dort unten, inzwischen ein wenig würzig. Also gab ich die Donnerstagsempfänge auf, um mich Paulas Lazarettlesungen zu widmen. Und ich lernte dabei weitaus interessantere, universellere und philosophischere Dinge. Inzwischen habe ich Romane voller intelligenter Gespräche gelesen. In den Romanen gibt es oft eine Standardsituation, genannt Universitäts- bzw. College-Gespräch. Diese kann zwischen Studenten stattfinden oder ein halbes Leben später an den Alumni-Abenden. Sie besteht aus sehr vielen Pausen und während der Pfeifenrauch aufsteigt und das Licht des Kaminfeuers auf den alten Ledereinbänden flackert, hängen Weisheit und sanfte Nostalgie in der Luft. Das Wesen Gottes, die Realität fester Gegenstände, die Nicht-Existenz von Zeit werden thematisiert, sanft von allen Seiten betrachtet. Nicht so bei Vaters Leuten. Oben bei Paula, ein Stockwerk drüber, und Paula hat gar keine Schulbildung, reden wir ohne Ende über Sünde, Tod, Liebe, Harmonie, Ethik. Vor allem über Ethik. Zum Beispiel, wenn Posey Robinson Sehnsucht nach seiner Mama hat und weinend ins Zimmer kommt und wir nur 2 Eier und 2 Streifen Speck und 2 Löffel Kakao haben, während wir gerade unsere 4 Füße aufs Kamingitter gelegt haben und nach den Nachrichten ein tolles Radiohörspiel hören. Aber unten, hier eine Kostprobe des Geplauders an einem der gelehrten Donnerstage. Kalt heute Abend.
Eigentlich besser so.
Ganz schön kalt. Hast du schon deine Kohle?
Nein, hast du schon dein Öl?
Nein.
Wird Zeit, dass wir Ölheizung kriegen, ist gar nicht so viel teurer.
Stinkt aber.
Ganz und gar nicht. Und man muss nicht mehr schippen.
Du hast ja Personal.
Personal, der faule Sack. Hätten wir Öl, könnten wir ihn entlassen.
Gunning entlassen? Gunning entlassen?
Wird Zeit. Der ist seit den Zeppelinen bei uns.
Beklommenes Schweigen. Während man überlegt, ob Old Price noch die Zeppeline erlebt hat.
»Ich hab mal einen Zeppelin gesehen«, sagt Puffy Coleman freundlich. »Als Junge über dem Meer schoss eine Stichflamme in die Luft bei Scarborough. Und dann sahen wir lauter kleine Flammen ins Wasser fallen. Kleine brennende Männer. Ein schrecklicher Krieg war das.«
»Schrecklich.«
»Was war schrecklich?«
»Dieser Krieg.«
»Welcher Krieg?«
»Naja, der letzte Krieg, der Zeppelinkrieg.«
»Ich erinnere mich«,
sagt ein schwaches Stimmchen aus der Ecke. Wenn es ein warmer Abend ist, er kommt nur an ausgewählten Abenden, Old Price, wie die Amsel bei Maysfield.
»Ich erinnere mich noch an die Zeppeline. Die Jungs sind alle raus.« Und die Klippen entlang gerannt und haben gejubelt im Schlafanzug.
»Ah«,
sagt Puffy Coleman
und senkt die Zähne.
Ah,
sagt Onkel Bleistift. Und dann,
das war aber nicht der Krieg.
Doch, was denkst du denn, welcher es war? Der napoleonische?
Scarborough wurde im napoleonischen Krieg bombardiert,
flüstert Old Price.
Nun ja, Price, du warst aber nicht im napoleonischen Krieg,
sagt der Bleistift.
Nein, nein, ich sagte doch nur...
Vater beäugt den hochgehaltenen Wein. Die Primavera schaut mit ihrem niederträchtigen Blick.
Glaubst du, Price war im napoleonischen Krieg, William?
Wie bitte? sagt Vater verwirrt und sieht herzlich, freundlich in die Runde. Er ist sich nicht ganz sicher, da er ein ganzes Stück jünger ist als die anderen, was sein und was nicht sein könnte. Sie denken nach. Oh ja, da geht die Post ab. Was ich mit all dem eigentlich sagen will, ist, dass ich, obwohl ich einen so großen Teil meines Lebens idyllisch und prinzessinnenhaft unter weitaus älteren Leuten zugebracht hatte und so einiges über die Eigentümlichkeiten der Erwachsenen wusste, in Bezug auf mich selbst und meine Altersgenossen vollkommen ahnungslos war, was die ersten Offenbarungen dann so verstörend machte. Es gab zwei einschlägige Offenbarungsmomente, die mehrere Jahre auseinander lagen. Für Außenstehende völlig belanglos waren, mich aber in ein Gewimmel aus Sorgen und Fehlannahmen und Schüchternheit und Qualen stürzten. Beide hatten mit dem Jungen namens Terrapin zu tun. Der erste fand statt, als ich 13 war und eines relativ späten Abends gegen Ende des Sommers in meinem Zimmer saß. Es war noch hell, es war eine der seltenen Nächte hier im Norden, in denen es nie ganz dunkel wird und man sich erinnert, dass Norwegen nur wenige hundert Meilen entfernt ist, näher als Cornwall. Es war ein Abend so warm wie in Cornwall, hell, schattig, lauschig, nicht schwer oder gewittrig. Ein schwelgerischer, träger, duftender Abend, der einen seufzen und langsam in die Gegend blinzeln lässt. Mein Zimmerfenster ist ein großes, tiefes mit Schieberahmen und ich hatte bäuchlings auf dem Boden gelegen und Hausaufgaben gemacht. Ich war gerade fertig geworden und da ich mich auf die Ellbogen stützte und das Kinn wiederum in die Hände, lag ich mit der Nase auf der Fensterbank. Somit befanden sich auf der Fensterbank nur meine dicke Brille und meine leuchtenden und widerlich orangen Haare. Ich bin sehr weitsichtig. Ich nahm die Brille ab und sah in den Abend hinaus. Erstmal war da unser Garten, hübsch wie ein Ofenschirm. Eine schöne, dunstige Stickerei aus Stockmalven, Tabakpflanzen und Rosen. Ein Wirrwarr aus Pflanzen vor einer alten Backsteinmauer. Hinter dem Garten war der hauseigene Küchengarten mit dem Fives Court am Ende, umringt von hohen Bäumen. Und dann sah ich deutlicher als alles andere die ferne hohe Linie der Moore, scharf gezeichnet über einem großen, sanften Himmel. Vom Fives Court drangen späte Geräusche. Plonk, kaplonk, klonk, wums und die Rufe der Jungen. Von irgendwoher hörte ich einen Jungen Querflöte üben. Eine, zwei, drei Noten, Pause. Ein Ruf, kaplonk, Mann, du Pfeife, Jenks. Eins, zwei, drei, vier, Pause. Vogelgezwitscher, die Abendbrise, kaplonk. Eins, zwei, drei, vier und weiter, gut gemacht, fünf, sechs, kamen die Noten, rauf und runter, Pause. Dann die ganze Melodie, diesmal mühelos, komplett, Mozart, wundervoll. Ich war höchst zufrieden damit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich, Marigold Green, eine Figur an der richtigen Stelle in einem Gemälde, eine Gleichung auf einer Seite, eine Note in einem Musikstück, nicht transponierbar, unersetzlich. Hässlich, altmodisch und quadratisch lag ich da, glücklich und daheim, wo ich hingehörte. Schläfrig und glücklich beobachtete ich den Jungen mit der Querflöte. Es war der nette, normale Bokes durchs Gemüse meandern und den Rasen unter mir überqueren.
falsch. Ich fuhr hoch und knallte mit dem Kinn gegen die Fensterbank. Meine Augen zuckten. Ich griff nach meiner Brille und schob sie mir ins Gesicht.
Dreckige Bitch!
Ich wandte mich zur Seite und sah den jungen Terrapin aus einem der Fenster hängen. Er war damals 12. Ein neuer Junge, doch er hatte sich vom ersten Moment seiner Ankunft im letzten September an bemerkbar gemacht. Obwohl er ziemlich nah war, der Schlafsaal lag im rechten Winkel zur privaten Seite und die Fenster gingen auf unseren Garten raus, hatte ich keinen Zweifel, dass er es war. Er war schon im Stimmbruch und klang wie eine Kolonie Krähen.
Bilch, dreckige Bilch, du willst uns wohl nackt sehen.
Dann bemerkte ich durch die offenen Fenster noch weitere Jungen, die hinter ihm herumsprangen und sich bettfertig machten. Terrapin, wie ich sah, hatte obenrum nichts an und untenrum war das Fenster davor. Hinter ihm konnte ich hin und wieder eine hüpfende Gestalt erkennen, die leuchtend weiß eine Pyjama-Hose über dem Kopf schwenkte.
»Bilch hat eine dreckige Fantasie«, sang Terrapin.
Da kam eine Hand aus einem Fenster und packte ihn am Haarschopf und zerrte ihn zurück, sodass er nicht mehr zu sehen war. Und der Schülerbetreuer, Jack Rose, ein Jahr älter als ich, warf einen schnellen, leicht verlegenen Blick hinaus, sah mich, nickte mir kurz zu und verschwand. Jack Rose war der netteste Junge auf der Schule.
»Einen gibt's immer«, sagte Paula.
»Silberne Löffeljungen« nennt sie sie. Gut aussehend, gut in Sport, gute Schüler und charmant. Wollen unbedingt Arzt werden.
Immer wollen sie Arzt werden, sagte Paula.
Einmal hat er mich aus der Schule kommen sehen und mich an den Haaren gezupft, als wären sie nicht grässlich, und gesagt, hallo Marigold, nicht Bilch. Und mir war vor Ekstase der Ranzen aus der Hand gefallen. Mein Riesenstapel Hausaufgaben hatte sich über den Gehweg verteilt und er hatte mir beim Einsammeln geholfen und mich nach Hause begleitet. An der Tür zur privaten Seite hatte er eine lustige Grimasse geschnitten, keine verächtliche, und mir zugezwinkert. Bei Jack Rose gut anzukommen, war mir wichtiger als Rubine und Posaunenklänge. Und jetzt hielt er mich? Für was eigentlich? Er hielt mich für... Ich lief puterrot an. Eine Spannerin! Mit diesem Horrorgedanken ließ ich mich langsam einen halben Meter unter das Fensterbrett sinken und drückte mein Gesicht ins Linoleum, rollte meine Wangen darauf herum und dann über die glatte Fläche meines Aufgabenhefts. Vielleicht bin ich das, dachte ich. Vielleicht bin ich eine Spannerin. Ich begann zu weinen. Ich wollte sterben. Sollte ich jemals, Gott bewahre, eine Tochter wie mich haben, werde ich bei so etwas zur Stelle sein, beschloss ich. Ich werde nicht wie Vater Nachhilfe geben oder wie Paula wild und leidenschaftlich Tennis spielen. Ich werde da sein. Liebling, was hast du denn? Sag, warum weinst du?
Oh weh, er hat Spannerin zu mir gesagt.
Sei nicht albern, Marigold. Wer hat Spannerin zu dir gesagt? So ein Quatsch. Und meine liebe Mutter rennt ans Fenster. Zorniger Blick hinüber zu den Schlafsälen.
Ihr Jungs da, jetzt ist Ruhe. Ihr geht sofort ins Bett.
Und das Schiebefenster fällt zu. Marigold, Liebling, nicht weinen. Sei nicht albern. Wer hat gesagt?
Terrapin hat das gesagt.
Terrapin?
Du dumme kleine Gans.
Du wunderschöne Gans. Das geht runter wie Öl. Setz dich bitte auf und putz dir die Nase und sag mir, ob irgendwer schon mal was auf Terrapins Meinung gegeben hat.
Noch nie.
Schluck, Schluchz.
Na dann. Aber er hat gesagt, als würde den überhaupt einer angucken, ausgerechnet Terrapin.
Lächeln unter Tränen. Er würde sich in Stein verwandeln, wie beim Gorgonenhaupt. Kicher, Lach. Und das war's. Terrapin wird fortan das Gorgonenhaupt heißen. Und meine Mutter und ich lachen uns noch Jahre später drüber schlapp. Weißt du noch,
Den Abend, als Terrapin Spannerin zu dir gesagt hat?
So wird es meiner Tochter ergehen, dachte ich. Dafür sorge ich. Viele Stunden lag ich auf dem Boden, auf meinem seidigen Schulheft. Nach der ersten Stunde dachte ich, ich werde für immer und ewig hier liegen bleiben. Ich werde hier die ganze Nacht liegen und vielleicht sterben. Niemand wird kommen. Ich benetzte das Heft mit Tränen. Ich spürte, wie die Tränen seitlich an meiner Nase entlang zu Boden tropften und die Tinte und meine hässliche Handschrift verschwimmen ließen. Ich werde hier liegen, bis morgen früh. Doch nach einer gefühlt halben Nacht stieß ich in meinem benebelten Zustand den kolossalsten Seufzer aus, hiefte mich hoch und streckte mich, um das Fenster zu schließen. Die Fenster der Schlafsäle standen immer noch weit offen, aber dahinter war es dunkel. Auf dem Fives Court war es still. In der glimmenden, schattigen Nacht hörte ich unter mir Schritte und sah Paula und Vater durch den Garten schlendern. Paula noch im Tennisdress, weiß zwischen den einstweilen ebenfalls verblassten Blumen. Vaters Stimme war leise und gelassen und Paula lachte ihr lautes, nettes Lachen. Sie gingen entspannt nebeneinander her. Paula schlenkerte mit ihrem Tennisschläger und dann waren sie außer Sicht. Mich überkam eine große Sehnsucht nach etwas. Aber ich knallte so laut wie möglich mein Fenster zu und legte mich voll bekleidet ins Bett. Auch der zweite Vorfall war an einem wunderschönen Tag. In den Sommerferien, als das Haus leer war, bis auf uns, die große Haustür weit offen stand und die Sonne hereinströmte. Paula war draußen in den Himbeeren. Ich hatte sie gefragt, ob ich ihr helfen solle, aber sie hatte lieber für sich sein wollen. Sie singt, wenn sie allein ist, sehr laut und etwas schief. Sie weiß, dass es mich stört, so sehr ich auch versuche, mir nichts anmerken zu lassen. Also zieht sie oft allein los und singt sich ordentlich aus, wenn niemand in der Nähe ist. Sie erinnern sich sicher, dass ich vorher vom Swimmingpool erzählt habe, wie viel er mir in den Schulferien bedeutet und wie Vater immer am Beckenrand auftauchte, mir beim Schwimmen zusah und gleichzeitig Aischylos las, bis irgendwann Aischylos die Oberhand gewann und Vater davonspazierte. An diesem Tag, es war der Sommer nach der Spanner-Affäre, hatte ich mir einen Kimono aus Paulas Kleiderkisten angezogen. Keine Ahnung, woher er stammte, aber umso besser, dass er da war, denn ich war gerade im Badeanzug auf der Haupttreppe nach unten unterwegs gewesen und ich bin quadratisch und dick. Aber irgendetwas ließ mich kehrt machen und in der Kiste wühlen. Ich setzte meine Brille ab, schlüpfte mit meinen nackten Füßen in ein paar komische, alte, pinkfarbene Pumps mit pinkfarbenen Federn, schnappte mir ein Handtuch und ging los. Im Flur saß Bokes lesend vor Vaters Arbeitszimmer. Insofern war ich sehr erleichtert. Als ich vorbeiging, sah er vermutlich auch die Federn vorbeigehen, blickte auf und sagte, »Hallo, gehst du schwimmen? Hast du Lust auf einen Spaziergang?« Ich sagte, »Nein, danke, Bokes«, denn es wäre nicht sehr aufregend gewesen, da er die ganze Zeit das Buch vor der Nase gehabt hätte, und ich rauschte weiter zum Pool. Ich schwamm eine Weile hin und her, und bald schon kam Vater dazu, der Bokes wohl gerade zum Tor begleitet hatte. Ein paar Bahnen später sah ich hoch und stellte fest, dass er wie üblich verschwunden war, dafür aber Terrapin seinen Platz eingenommen hatte. Terrapin war zwar von hier, aber ein Interner. Es gibt viel weniger Interne an Vaters Schule als Externe und die Warteliste für das Internat ist lang. Heutzutage, sagt Paula, scheinen die Internen alle aus zerrütteten Elternhäusern zu kommen und brauchen Zuwendung und Schutz. Oder es sind ausnehmend schlechte Charaktere. Schon als Auswärtiger muss man ziemlich bedürftig sein, um einen Internatsplatz zu bekommen. Sie können sich also vorstellen, was für ein schwerer Fall man sein muss, um einen Internatsplatz zu bekommen, wenn man nur wenige Meilen entfernt wohnt wie Terrapin.
Das ist also die zweite Folge von Tage auf dem Land von Jane Gardam, übersetzt von Monika Bark und gelesen von Sonja Beiswenger. Nachzuhören für Sie ab jetzt 7 Tage lang in unserer NDR-Kultur-App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen.
Heute ist der sogenannte Orange Day, der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Die Kampagne wurde vor mehr als 30 Jahren von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Auch in Norddeutschland gibt es zahlreiche Aktionen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Was zum Beispiel in Niedersachsen geplant ist, dazu aus Hannover, Vera Zellmer.
Sehr sichtbar wird wieder sein, dass Gebäude orange angestrahlt werden. In Hannover das Regionshaus, das neue Rathaus, die Clemensbasilika und in Hildesheim wird zum Beispiel die Sedernallee orange beleuchtet. Dort ist nachmittags eine Trauerfeier für ein fiktives Opfer eines Femizids geplant. Auf dem Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche in Hannover hat die evangelisch-lutherische Landeskirche einen Poetry Slam geplant. Durch Hannovers Innenstadt schlängelt sich dann am Abend vom Platz der Menschenrechte aus ein Lauf unter dem Motto Stopp Gewalt an Frauen. Man wolle betroffenen Frauen und Mädchen Mut machen und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Das sagt die Schirmherrin, Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten. Es gibt aber auch viele